Hallo zur Bildbesprechung, einem Podcast über Fotografie und Bildbearbeitung.
Hallo zu dieser Episode der Bildbesprechung. Heute mit meinem Gast Karin Boberger. Hallo Karin, stell dich mal vor und sag den Zuhörern, wie du zur Fotografie gekommen bist.
Hallo Martin, grüß dich da draußen. Zwei Fragen. Also ich bin die Karin Boberger vom wunderschönen Attersee. Muss ich immer wieder betonen, weil er wirklich einfach der schönste See überhaupt ist. Da bin ich Werbefotografin mit Schwerpunkt People und Lifestyle. Mache das jetzt im 8. Jahr selbstständig. Und ja, lebe und arbeite da herum. Und habe meinen Spaß.
Wie bist du dem ganzen Kummer, dass du gesagt hast, du willst Fotografin werden?
Naja, das ist ein bisschen ein längerer Weg. Also es war jetzt bei mir nicht so irgendwie der Klassiker, dass die Eltern irgendwie schon Fotograf waren oder irgendwie im kreativen Business. Ich habe ganz normal Schule gemacht, mal mehr, mal weniger. bin ins Gymnasium gegangen in Vöcklerbruck. Meine Mutter war sehr dahinter, dass ich dann wirklich auch das Abitur mache, also die Matura bei uns, damit mir eben alle Türen mehr oder weniger offen stehen, wo ich im Nachhinein auch wirklich sehr dankbar bin, dass mir da durchgetreten hat. Ich wollte immer was Kreatives machen, das war für mich klar. Bin auch immer ein bisschen außergestochen, war immer ein bisschen anders wie alle anderen, habe irgendwie so ein bisschen meinen eigenen Filmrenner gehabt, so in meiner eigenen Welt gelebt. Mich hat Psychologie sehr interessiert, bin dann aber draufgekommen, Psychologiestudium würde mir jetzt irgendwie zu lang dauern. Also ich war dann einfach wirklich froh, dass ich mit der Schule fertig war. Habe dann überlegt, irgendwie Werbung, Grafik, Werbepsychologie, irgendwie in die Richtung, habe aber nicht wirklich einen Weg gesehen. Dann war die Matura fertig und dann ist meine Mama mit einem Zeitungsartikel dahergekommen, dass in Salzburg erstmalig ein Kolleg für Fotografie und audiovisuelle Medientechnik, Medienmanagement und Fotografie eröffnet. Das war an der HTL Itzling. Das ist ein zweijähriges Kolleg mit Medienkolleg mit Schwerpunkt Fotografie, wie gesagt. Hat damals nichts gekostet, denke mir, passt, das mache ich. Habe mich dort beworben, bin genommen worden, habe das dann zwei Jahre gemacht. Und bin da eigentlich erst so richtig in die Fotografie reingekommen. Also da habe ich eigentlich die Leidenschaft für die Fotografie entdeckt. Dieses ganze Technische, dieses Mediendesign, InDesign, Layouten war dann irgendwie doch nichts für mich und war dann doch sehr, sehr, sehr trocken mit den ganzen Programmen. Und ja, dann war ich einfach voll in der Fotografie drinnen. Ich habe damals nur Akt und bekiffte Reggae-Musiker fotografiert. Also Akt kann man nicht einmal sagen, es waren knockerte Freunde, die dazu quasi ermutigt haben, dass sie sich von meiner Kamera ausziehen. Ich weiß auch nicht, das war einfach damals, hat mich das irgendwie gereizt. Ja, irgendwie so Aktfotografie und Konzertfotografie, Musiker, das war immer so meine Leidenschaft. Nach diesem Kolleg, das habe ich dann mit einem Diplom in Fotografie und Marketing abgeschlossen, habe ich natürlich geschaut, dass ich irgendwie Assistenzen kriege, Praktikas, einfach nur Erfahrung sammeln, Fotografen über die Schulter schaue. Ich war einfach so heiß, ich wollte einfach nur lernen. Alles, was ich mit Fotografie zum Tor gehabt habe, wollte ich aufsaugen wie ein Schwamm. Habe dann einen Werbefotografen aus Gmunden, den Ralf Fischbacher. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ich habe schon gehört, aber ich kann so wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil vielleicht irgendwann über den Weg rennt, aber.
Ja. Irrsinnig netter Kerl. Er und seine Frau ist eine Visagistin. Mit dem habe ich dann eine Zeit lang zusammengearbeitet. Das war echt sehr cool. Der hat damals für Sport 2000 fotografiert. Da sind wir viel herumgekommen, waren wir Fortventura, Gran Canaria, in die Berg, haben dort Shootings gemacht. Ich bin mir schön brav einen Aufheller gehalten. Fortventura, Insel des Windes. Ich sage das, Martin, ich habe teilweise zwei Monate vorher trainiert, Oberarme trainiert, damit ich auf Fortventura diesen riesen Aufheller halten kann. Also, wenn man da richtig der Wind bläst, das geht ganz schön, wenn du 8 Stunden lang mit diesem Aufheller gegen den Wind stehst.
Ja, das glaube ich. Ja.
Aber es war eine super Zeit und vor allem menschlich hat es einfach irrsinnig gepasst. Das ist für mich persönlich immer voll wichtig, dass menschlich einfach passt, dass man zusammenkommt, dass man Ebene hat, auf der es halt einfach Spaß macht, ja. Und arbeiten leicht geht. Und dann war, es war auch immer mein großer Traum, in einem richtig fetten, coolen Studio zu sein, zum Lernen, zum Arbeiten. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich in Köln bei einem Musikcover-Fotografen ein Jahrespraktikum mache.
Cool.
Und ich habe mich damals wahnsinnig angeschissen, irgendwie, Anfang 20. Also alles irgendwie daheim aufgeben, damals einen Freund gehabt und Familie und alles irgendwie halt auch diese Lebezeit und da wirklich halt alle Zelte mal für ein Jahr abzubrechen und das Koffer packen und da in eine fremde Stadt gehen. Habe ich dann aber gemacht und bin in ein wirklich riesengroßes Studio gekommen in Bergisch Gladbach, das war der Manfred Esser, der ist spezialisiert auf Schlager Musiker, also der macht ganz, ganz viel, also fast alles, was du an Covers in der Schlagerszene siehst, hat er gemacht. Und ein wahnsinnig toller Mensch, der Manfred Esser, also hat mich menschlich einfach irrsinnig inspiriert und natürlich voll viel gelernt im Studio. Also ich habe da damals, ich kann mich erinnern, ich habe so ein kleines Notizbüchel gehabt, da bin ich bei jedem Shooting mit meinem Notizbüchel gestanden, ich habe mir mit Bleistift, ich habe mir das Lichtsetup aufgezeichnet, ich habe mir die Meter abgemessen, wo er steht, wo das Licht steht, wo das Model steht. Wow. Ich habe mir alles aufgeschrieben, wirklich. Ich muss das Büchel irgendwann noch mal rausgekommen, weil ich habe mir da wirklich, ja, das war für mich, Information. Also, ich habe mir ein Büchel geschrieben und aufgesagt und ja, einfach auch voll aufregend, gell, wenn dann einfach ein Leid reinkommt, das du halt vom Fernsehen kennst oder so. Das war natürlich voll aufregend. War super Zeit. Und dann, das war diese Zeit von der, wie die heißt, Foto-Community. Kannst du dich an den erinnern? Ja, klar, oder?
Ja, ich sag, das war wahrscheinlich sogar noch ein bisschen so vor meiner Zeit, wo ich so richtig in die Fotografie reingefallen bin, ja. Aber natürlich sagt Fotocommunity.
Gott, sag das nicht, das war's ja auch nicht, das war ich schon so alt.
Ja, ich hab so gedacht, wie ich gesagt habe,
Also, ich hab's auch nicht mehr wirklich kennt, aber, also, okay, damals war ich diese Fotocommunity-Zeit und da habe ich auch immer ein bisschen herumgeschaut und mir Fotografen angeschaut und mir Wissen angeeignet. Und wir haben so eine Bar gehabt in diesem riesengroßen Studio. Und irgendwann in der Mittagspause sitze ich an der Bar und trinke einen Kaffee. Da sind ein paar Magazine gelegen und dann fällt mir ein Blick auf ein Magazin, wo drauf steht Guido Kapp, der Starfotograf mit Rolling Stones und AC/DC on Tour. Ich denke mir, Guido Kapp, Starfotograf, Musiker, Fotografie. Muss ich mir reinschauen, gell? Hab mir das angeschaut, hab den einmal gegoogelt und habe dann erfahren, dass das ein Fotograf aus Koblenz ist, der wirklich halt mit der großen Liga unterwegs ist und nur eigentlich reine Konzertfotografie macht. Ja, und da ist mein Herz natürlich gesprungen, gell. Ich denke mir, da will ich hin, das möchte ich machen, wenn ich dem einmal über die Schulter schauen konnte. Und die Wahrheit irgendwie damals, ich habe mir einfach absolut nichts geschissen, ja, und habe mir die E-Mail-Adresse ausgesucht und habe dem so mir nichts, dir nichts geschrieben, weil ich aus der Foto-Community habe ich auch schon ein bisschen gesehen, seine Verläufe, wie er halt mit seinen Followern quasi geschrieben hat und das war immer sehr so auf diese Buddy-Art, weißt du, hey Guido okay, und ja. Hey, da, da, da. Also es hat sich auch gedacht, das war so ein ganz locker, lässiger Typ, ja. Also habe ich ihm auch eine E-Mail geschrieben, ja, hallo Guido, das ist die Karin, bin jetzt gerade in Köln mit Manfred Esser. Und bin im September fertig und weiß auch nicht, was ich machen soll und brauchst nicht eine Assistentin. So irgendwie. Also auch dann ist zurückgekommen. Sehr geehrte Frau Lohberger.
Nein.
Glauben Sie nicht auch, es wäre der bessere Weg, mir vorab eine gescheite Bewerbung zu schicken, anstatt hier einen Off-Body zu machen? Beste Grüße aus Ibiza, Guido Kapp. Wow. Es war ein voller Dämpfer. Ich bin da gesessen, mir ist echt das Herz in die Hosen gefallen. Und hab mir nur gedacht, scheiße, ich hab total verschissen, das wird nichts mehr, meine Träume platzen. Und dann haben wir mir gedacht, okay, bevor ich da jetzt zurückschreibe, muss ich mir echt überlegen, was ich jetzt tue, ja. Also, ob ich das jetzt machen will. Und dann muss ich mich dafür entscheiden, dann muss ich ihm eine Bewerbung schicken, die sich gewaschen hat, dass er einfach nicht mehr Nein sagen kann, dass er mich nehmen muss. Oder ich lasse und schreibe gar nicht mehr zurück und schaue mir heimlich in meinem Kammerl. Und hab mir dann, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen Zeit lassen, habe mich dann in dieser Zeit entschieden, dass ich das angehen möchte, dass ich eine Bewerbung aufsetzen möchte, wo ich nicht mehr auskann. Habe halt wirklich ein Fotoshooting gemacht, dass ich ein gescheites Bewerbungsfoto habe. Wir haben herumgetüftelt im Wording, habe wirklich mich total bemüht. Also ich wollte das unbedingt. Habe ihm dieses E-Mail geschrieben, natürlich mit sehr geehrter Herr Karp, im Anhang finden Sie meine Bewerbung. Freundliche Grüße, Karin Lohberger. Und es hat keine 5 Minuten gedauert, hat er zurückgeschrieben. Sehr geehrte Frau Lohberger, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Was halten Sie von einem persönlichen Vorstellungstreffen morgen im Herzen von Koblenz um 18 Uhr? Wow, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Es war richtig flashig, dann war ich nur nervöser wie sowieso schon. Bin dann da am nächsten Abend hingefahren, habe das Vorstellungsgespräch gehabt und habe so einen kleinen Rechner mitgehabt, wo ich ganz stolz natürlich meine bekifften Musiker herzeigt habe, die bis jetzt fotografiert gehabt habe. War wahnsinnig stolz drauf. Und er lässt einem die Dia schon quasi durch und er schaut sich die Bilder an und sagt, scheiße, 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 gut, gut, sehr gut, schlecht, schlecht, scheiße, 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 scheiße.
Wow.
Ich bin immer kleiner geworden in meinem Sessel. Aber schlussendlich, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, bin ich dann seine Assistentin geworden und war dann ein halbes Jahr mit ihm auf Tour. Wir waren in New York, in Paris, in Manchester, in Dublin. Kennst du zufällig diese Heavy-Metal-Band Manowar? Sagt er dir was?
Nein, ich glaube nicht.
Auf jeden Fall, mit denen waren wir in New York unterwegs. Mhm. Ich habe sogar geschafft, dass wir am Hinflug am Frankfurter Flughafen, dass ich Bombenalarm ausgelöst habe. Da musste mich auch nicht zusammenbringen. Wir waren irgendwie 2 Assistenten und der Chef ist schon im Flugzeug gesessen und jeder von uns hat noch so eine Tasche mit Blitzköpfe gehabt, ja. Mhm. Und nach New York hast du ja ewig viel Sicherheitskontrollen. Und bei der letzten fragt heute auch wieder, ja, was ist da drinnen? Ich so, ja, Blitzköpfe, wir haben ein Fotoshooting in New York. Aha, okay. Und ich so, ja, wir haben schon voll eilig, weil der Flieger geht in 10 Minuten. Also jetzt mal entspannen, ja. Er macht da jetzt ein paar Tests und möchte sich das genauer anschauen. Dann fährt er da mit so einem Streifen rein, steckt es in den Computer und dann geht der Alarm los. Bombenalarm. Ich stehe da so, what? Und er so, sofort rumgekommen, finde ich so links vor rechts, seine Securities kommen mit dem Hund auf mich zu. Ich mein, gedacht, scheiße, was ist denn jetzt los? Und habe einen Boss abgeben müssen. Er sagt, ja, was ist den Bombenspezialisten kommen lassen, weil sie haben Sprengstoffpartikel in meinem Handgepäck gefunden. Ich denke mir, Servus, Habitär, was ist das jetzt? Es war echt schräg. Ja, schlussendlich ist rausgekommen, dass irgendwie die Kurve falsch interpretiert worden ist. Das hat, nichtsdestotrotz haben wir die Maschine, wo mein Chef drinnen gesessen ist, nicht mehr erreicht. Die ist ohne uns abgeflogen. Wir sind dann am Frankfurter Flughafen, glaube ich, nur mehr, weiß ich nicht, 10 Stunden gesessen und haben gewartet auf die nächste Maschine. Sind dann nach New York geflogen. Sind dann wohl nach New Jersey gefahren und haben dort 3-4 Stunden geschlafen und dann wohl zum Shooting.
Oh yeah.
Oh yeah. So, warte mal, das Ganze abzukürzen, weil sonst rede ich da eine ganze Stunde lang nur von dem.
Ja, dann los, das ist gerade total spannend. Weiter
ja, wirklich. Ja. Okay. Also die Quintessenz aus dem Ganzen, es waren 2 komplett konträre Lehrer, die ich da gehabt habe. Also der Manfred Esser, bei dem ich in Köln war, war menschlich einfach Hammer, ja. Das war ganz ruhiger. Der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das habe ich irgendwie so inspirierend gefunden. Ja, für mich war das einfach alles so aufregend. Der hat nie einen Stress gehabt und hat einfach immer super geile Arbeit geliefert und war einfach ein Lichtkünstler und ein Set-Baukünstler schlechthin. Ganz ein genauer. Ich habe das immer genau angeschaut, was er da macht. So, und dann komme ich zum Guido Karp. Der Guido Karp, ich hoffe, er war jetzt nicht so lang, war das Gegenteil von Manfred Esser, sagen wir mal so.
Politisch korrekt, ja.
Genau. war aber ein wahnsinnig guter Geschäftsmann. Also ich habe selten in meinem Leben so einen guten Geschäftsmann kennengelernt. Egal wie jetzt seine Strategien waren oder wie er da halt hinkommen ist, auf das will ich jetzt gar nicht dann näher eingehen, aber er hat einfach gewusst, wie man was zu Geld macht. Ja, also egal, was es irgendwie ist. Und das hat er wirklich beherrscht und hat sich da wirklich ein Imperium aufgebaut. War aber, ich muss auf der anderen Seite sagen, hat einfach nicht so genau gearbeitet. Ja, also wir haben zum Beispiel bei dem Shooting in New York bei Manowar, wir waren in so einer Industriehalle und die hat er von so einem schwarzen Hintergrund gestellt, oder irgendwo eine schwarze Ecke, sagen wir mal so, Hintergrund weiß gar nicht. Und in dieser schwarzen Ecke sind halt irgendwie so Kisten und Stative und alles das umeinander gelegen, gell? Und ich sage halt nur so, ja, Herr Kapp, soll man das wegrammen, gell, im Hintergrund? Nee, das retuschieren wir alles raus, das retuschieren sie alles raus.
So, okay. Nein.
Ohne Scheiß, ich habe diese Fotos, ich habe sie heute noch, ich habe sie ausgedruckt, wie sie original out of cam sind und wie sie nach meiner Retusche ausgeschaut haben. Ich habe sie noch. Und das war halt jetzt nur ein Aspekt. Und der andere Aspekt war halt einfach, wir sind menschlich irgendwie nicht so zusammengekommen. Ja? Also ja, du warst halt schon fast einfach rund um die Uhr irgendwie verfügbar und lang gearbeitet. Und ja, ich würde einfach nur sagen, wir sind menschlich jetzt nicht so gut zusammengekommen oder wir sind jetzt nicht auf einer Ebene gewesen wie ich und Manfred Esse zum Beispiel. Und ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo ich durch Manhattan, das erste Mal in meinem Leben in Manhattan, wir sind durch Manhattan gegangen und ich habe echt Tränen in die Augen gehabt, weil einfach wieder zwischenmenschlich irgendwas war, was der wegen irgendwas wieder einen Anschiss kriegt. Man hat es ihm nie wirklich recht machen können. Und nachdem ich ein sehr sensibler, emotionaler Mensch bin, lässt mir sowas halt nicht kalt, gell, und habe mich halt einfach auch fertig gemacht. Und wie ich da quasi durch Manhattan mit Tränen in die Augen gegangen bin, habe ich echt eine sehr wertvolle Erkenntnis für mich gewonnen, nämlich nicht alles, was glänzt, ist Gold irgendwie, weißt? Das war auch wirklich sehr, sehr, sehr lehrreich für mich, dass man dachte, hey, boah, jetzt hucke ich da mit Worldstars in New York und bin echt unglücklich. Ich bin nicht glücklich. Ja. Und dann habe ich so zurückgedacht an den Werbefotografen, an den Ralf Fischbacher im beschaulichen Gmunden und habe mich echt da zurückgesehnt und habe mir gedacht, hey, da war ich voll glücklich. Da ist mir gut gegangen, da hat es menschlich gepasst, da haben wir Spaß gehabt, da habe ich mich wohl gefühlt. Und das war echt so ein bisschen dieser Turning Point, wo ich dann überlegt habe, dass ich eigentlich irgendwie wieder zurück. Und habe dann beschlossen, dass ich frühzeitig das Praktikum abbrich, bin zum Kap, habe mir einen Termin im Büro geben lassen, eine Audienz quasi, so auf die Art war das, bin dann in mein Büro eingetreten, das Herz in der Hosen, und habe ihm gesagt, ich werde alle Projekte, die offen sind, fertig machen, werde meine Arbeit noch beenden, werde die nächste anstehende Tour noch mitmachen, weil da hat er mich eingeplant gehabt, und dann werde ich aber abbrechen und werde wieder zurück nach Österreich gehen. Und dann hat er mal so geschaut, wir haben dann nur mehr ein, zwei Fahrten im Auto gemeinsam gehabt, wo er mir echt einen sehr guten so ein Tourmanager-Posten war, das für so bestimmte Tour eben, wo er mir das angeboten hat. Und ich hab dann echt dankend abgelehnt und habe gesagt, nein. Und er sagt, er versteht das nicht und jetzt kriege ich quasi so eine gute Chance und warum ich das nicht wahrhaben will und wann was aus mir werden soll, dann kann ich das doch nicht verwehren, so auf die Art. Ja. Und in dem Moment habe ich wirklich gespielt und in dem Moment habe ich es auch kommunizieren können, als ich gesagt habe, Herr Kapi, ich habe andere Werte, für mich ist was anderes wichtig. Für mich ist wichtig, dass ich glücklich ins Bett gehe und ich bin halt nicht dieser, also erfolgsgeil. Ich bin schon ein Erfolgsgeil, aber auf einer anderen Ebene. Ja. Ich definiere, wie für mich Erfolg ausschaut. Und Zeitdefinition von Erfolg war aber nicht meine. Und ich bin ja ein Familienmensch und habe gesagt, ich möchte, das sind anderthalb Jahre vergangen und ich möchte das einfach wieder zurück. Und ja, ich bin dann wieder zurück. Habe den Ralf Fischbacher angerufen und sage, Ralf, I miss you. Brauchst du wieder einen Assistenten?
Wow.
Und er hat sich auch voll gefreut und dann bin ich wieder zurückgekommen zum Ralf. Dann haben wir noch, weiß ich nicht, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr miteinander gearbeitet. Und dann war es aber echt so, dass ich wollte dann einfach selber machen. Ja, ich habe irgendwie in Deutschland draußen so viel gelernt gehabt und war dann einfach wirklich ready, Beziehungsweise habe ich das damals geglaubt, oder ich wollte es einfach, ja, ich wollte es selber machen. Ich wollte nicht mehr einen Aufheller halten und ich wollte keine Kisten mehr schleppen und packen und Stative auf- und abbauen. Ich wollte einfach selber fotografieren. Das habe ich dann durchgezogen, insofern, dass ich dann beschlossen habe, ich springe jetzt ins kalte Wasser und mache mich selbstständig. Das war im Dezember 2008. Und im Jänner 2009, also 5 Wochen später, habe ich beschlossen, ui, das wird jetzt eine anstrengende Reise, die ich da vor mir habe, ich brauche jetzt Urlaub, unbedingt. Und bin mit meiner besten Freundin 6 Wochen nach Australien mit dem Rucksack abgerissen, auf einen Roadtrip. Weil man dachte, ich habe damals echt kein Geld gehabt, nichts, ich habe mir einen Kredit aufgenommen. Aber mir war das echt voll wichtig, weil ich gewusst habe, ich würde es gescheit machen und das wären jetzt 3 anstrengende Jahre, die ich vor mir habe, wo ich wirklich eine beißen muss. Und ich möchte jetzt vorher einfach nur mal eine richtig geile Reise machen, einen richtig geilen Trip machen, mir ist gut gelassen und mal richtig viel Kraft holen und dann das Ganze angehen. Ja, und so habe ich es dann auch gemacht. Bin dann nach Australien geflogen, bin zurückgekommen, habe mir nur mehr Kredit aufgenommen. Den aber mit denen von 3 Jahren wieder abgezahlt habe, komplett.
Ah, okay.
Und ja, hab dann voll reingekackelt, aber wirklich voll.
Mhm. Also, und was, ja? Vielleicht kann man da gleich mal so fragen, was ist jetzt das, was du für dich gefunden hast, oder vielleicht bis jetzt so gefunden hast, was die Dinge sind, die dich wirklich interessieren?
In der Fotografie jetzt?
Ja, genau.
Also auf jeden Fall Menschen, also People, Emotionen, Emotionen, Lebensgefühle, Ausdrücke transportieren. Sei es jetzt, dass ein Werbekunde zu mir kommt und sein Produkt in Form von Image-Fotos, also ich sage jetzt, Produkt nenne ich jetzt da in Mode oder sowas, ja. Einfach da ein Lebensgefühl vermitteln will, dann fängt bei mir das Radl zum Rennen an und das catcht mir und da möchte ich, da habe ich glaube ich ein gutes Feeling dafür. Und das macht mir extrem Spaß. Also was ich zum Beispiel gar nicht kann, was ich ablehne, aber ich kriege Gott sei Dank fast gar keine Anfragen mehr, ist reine Produktfotografie. Das kann ich nicht, das mag ich nicht. Es gibt Leute, die beherrschen das in der Perfektion. Ziehe ich meinen Hut, bewundere die, aber mir gibt irgendwie gemundener Keramikteller vor mir nichts. Das catcht mich nicht.
Ohne Leid drauf, dabei, daneben.
Ja. Also, es liegt der Leberkasse immer drauf.
Ja. Cool. Und wo bist du unterwegs? Ist es jetzt so, dass du eher im Studio bist, draußen oder so eine Mischung aus allem?
Nein, also Studiofotografie ist gar nicht meins. Da fühle ich mich total eingeengt und uninspiriert und eingeschränkt. Ich bin voll, am liebsten bin ich irgendwo draußen, on location, sei es jetzt, weiß ich nicht, ja. Entweder in der Natur draußen oder in coole Industriehallen oder, ja, also das kann von bis sein. Wenn es nötig ist, dann miete ich mir ein Studio, weil selber habe ich keins. Es war von Anfang an klar, dass ich das bei mir nicht rentiert und dass das nur Fixkosten sind, die ich immer sparen kann. Habe mir mittlerweile echt ein großes Equipment, ein portablem Studio-Equipment aufgebaut, das ich einfach ins Auto schmeiße. Vom Hintergrundsystem bis zu diverse Lichtformen. Bin draußen ausgestattet mit Sunswetter, California Sunbounce, Reflektoren in alle möglichen Größen und bin eigentlich überall gerüstet, kann mit jeder Lichtsituation umgehen. Ich habe zum Beispiel heute Modestrecken für die Oberösterreicherin fotografiert. Da waren wir im Stift Kremsmünster und da hat natürlich, ich meine, das Wetter war heute ein Traum, ja, es hat voll die Sonne runterbrennt. Aber wenn du um 12 Uhr Mittag in der prallen Sonne deine Location hast, dann bin ich früher verzweifelt und heute halte ich ein Sunswetter drüber und stelle meine Octabox davor und blitz, mache schönes Licht von seitlich oben.
Ja.
Und habe wieder einen ganz anderen Style oder kann das Licht so führen und so setzen, wie ich das einfach gern haben möchte oder wie es einfach der Style vom Kunden erfordert.
Cool. Ist das was, was du über die Zeit gelernt hast, oder war da viel von, ich sag mal, die, wo du jetzt auf Praktikum unterwegs warst, quasi deine Mentoren, wie man so sagen kann?
Mm, Was jetzt Blitz anbelangt, oder meinst du jetzt generell Lichtführung und Aufhellung und diese Geschichte?
Ja, ich sage jetzt so beides. Ich sage mal ja, beides. Ob es jetzt Lichtführung ist oder Technik oder Stil oder wie auch immer.
Nein, ich glaube, Stil entwickelt sich einfach über die Jahre und der verändert sich ja nach wie vor. Und das ist ja gut so. Du fängst halt einfach einmal, oder ich habe einfach einmal angefangen mit einem Aufheller. Hab den einfach einmal komplett so in the face quasi reingeknallt. Ja. Wo du noch keine Ahnung von irgendwas hast, hast andere Fotos gesehen, wo andere Fotografen das auch machen, also wo die auch mit Aufheller arbeiten, denkt, irgendwie schaut das anders aus, das schaut irgendwie viel geiler aus bei denen, wie machen die das? Und dann habe ich halt einfach einmal diverse Fotografen assistiert und habe dadurch gelernt, okay, ich muss weiter weggehen, okay, ich muss ihn vielleicht einmal umdrehen, vielleicht reicht einmal die weiße Flächen oder nur ganz wenig, nur ein Touch von einem Licht, ja, oder ich reflektiere es gegen eine weiße Mauer und da kommt ja indirekter wieder was zurück oder, ja. Also es waren ganz viele Erfahrungswerte, die ich einfach über die Jahre gesammelt habe. Und Blitztechnik, muss ich sagen, nein, mittlerweile verzweifelt ich nicht mehr dran, aber ich bin jahrelang an Blitztechnik verzweifelt, weil ich genauso wie die meisten kreativen Kollegen in mir komme ich das technische Schwammerl bin und mich das teilweise einfach überfordert hat. Wenn das Ding nicht so da hat, wie ich wollen habe, dann bin ich davor gestanden, aber einfach nicht gewusst, was muss ich jetzt für den Knopf drücken, wo muss ich jetzt draufhauen, was muss ich vertrauen. Und das hat sich einfach auch über die Jahre über die Jahre lernst du das halt einfach auch an und wirst sicherer und probierst aus. Und ich habe jetzt zwei Vollklasse pro Foto, die B1 Blitzköpfe. Und ja, wenn du mir auf ein Equipment dann eingroovst und das immer wieder ausprobierst, dann weißt du einfach auch, wie verhält sich das, wie muss ich stellen. Aha, das piepst jetzt, da muss ich das wechseln, aha, da leicht jetzt das oder blinkt das, da muss ich jetzt das da. Also mittlerweile sitzt es, aber ich habe mir, um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, viel natürlich auch schon über meine Assistenzen und über meine Praktika damals gesammelt, aber genauso auch ganz viel in meiner jetzigen Selbstständigkeit, wo ich allein bin, über, weiß nicht, diverse YouTube-Videos oder du fragst einmal einen Kollegen oder der Kurt Gründer zum Beispiel von Sagafoto, kennst du sicher, oder?
Sowieso, ja.
Genau, ich sage über der Onkel Kurt, der liebe Weihnachtsmann, weil der bringt mir immer was, weil ich bestelle mir recht fleißig und dann kommt er aus dem Lieferwagen und das ist aber so schön, dann macht er das Tor hinten auf und da sind die ganzen Backerl für mich drinnen, natürlich auch die Rechnungen, aber in erster Linie freue ich mich über die Backerl. Und ja. Der ist dann auch öfters so nett, dass er, wenn es der, wenn ich bestimmte Fragen hat man, wie verhält sich jetzt dieser Magnum-Reflektor im Gegensatz zu diesem, ich sage mal, Weitwinkel-Reflektor, der heißt eh anders, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Dann baut er mir halt zwei Lampen auf, ja, und tut die drauf und dann shootet er mit mir einfach gleich einmal was durch, damit er mir das zeigen kann. Und cool. Das finde ich voll cool, ja. Also finde ich echt einen super Service von dir, Kurt, falls du das hörst.
Ich will es weiterleiten.
Ja. Und da lernst du natürlich auch immer wieder was, gell? Und ja, mir sind jetzt blöd, dass ich auch einfach frage, gell? Dass ich habe einen Kollegen von mir, einen Michael Maric, der auch jetzt, glaube ich, 20, 25 Jahre schon in der Werbefotografie ist und der im Gegensatz zu mir ein Technik-Freak ist. Also der gibt da auf der Prager Fotoschule, glaube ich, Workshops und ja, diverse Schulungen macht er. Und der kennt sich sowieso aus, ja. Also der ist ein Nachbar von mir, der wohnt nicht weit weg von mir und im Notfall einfach Michael Maric ins Telefon eintippen, anrufen und Michael meistens eine Lösung.
Cool.
Ja.
Wie hast du so generell, was anders gefragt, war es einfach für dich, dass na, warte mal, ist aus deiner Sicht wichtig, dass man bei Fotografen Praktika macht oder mit denen über die Schulter schaut? Frage Nummer 1 quasi. Und Frage Nummer 2, ist deiner Meinung nach einfach, dass man quasi wohin gehen kann und sagen kann, hey, los, ich will bei dir was lernen?
Ja und ja. Ich erkläre es aber gern genauer. Also es ist unbedingt zwingend notwendig, dass man Praktika und Assistenzen macht, meiner Meinung nach. Umso mehr, umso verschiedene Fotografen, umso besser, weil es arbeitet jeder anders, ja. Und wenn ich so zurückschaue, ich habe mir von jedem was mitgenommen. Ja, ich habe nichts kopiert, ich bin jetzt nicht so wie der oder habe nicht den nachgemacht, sondern habe mir von dem was abgeschaut und habe mir bei dem nächsten gedacht, man, das gefällt mir, wie der das macht, das übernehme ich, das adaptiere ich oder so. Und einfach ja, verschiedenste Arbeitsweisen, verschiedenste menschliche Umgänge mit Kunden zum Beispiel, finde ich, habe ich auch voll wichtig gefunden. Wie geht man mit einem wirklich mit einem großen Kunden um? Da habe ich mir als Anfang 20 Jahre habe ich mir da einfach super viel abschauen können. Und einfach auch Lichtsetzung, Herangehensweise, Anweisungen, Umgang mit Models. Voll wichtig. Es gibt welche, die wahnsinnig respektvoll mit Models umgängen. Man soll man natürlich davon ausgehen, aber es gibt auch andere.
Soll ich mal davon ausgehen.
Aber es gibt auch andere, ja. Und da, wenn du das so beobachtest und als Assistent bist du schon einfach nur sehr in der Beobachterrolle, merkst du einfach auch, was das mit einem Model macht, ja, wenn es irgendwie ein deppert angeregt wird die ganze Zeit. Schau mal gescheit, tu mir da recht an, ja, also das hat natürlich, da sinkt natürlich der Pegel der Freude an der Arbeit auch gewaltig. Ja, im Gegensatz, wenn du mir sagst, hey, super, hast gut gemacht, komm, das ist ein nächstes Set und vielleicht kannst du da noch ein bisschen schauen oder dort noch ein bisschen schauen. Und wenn es einfach ein Teamwork ist, dann sind das andere Vibes und das spiegelt da der Gegenüber, in dem Fall das Model natürlich auch. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich mir extrem mitgenommen und das ist mir am Set extrem wichtig, dass einfach eine gute Stimmung herrscht, dass jeder mit an jeden respektvoll und wertschätzend umgeht. Es steht keiner höher oder tiefer, sondern wir sind ein Team und wir sind alle bemüht, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen. Genau.
Cool. Ja, man sieht ja, also du hast ja auf deiner Webseite, übrigens für die Zuhörer, karinruberger.com, wird natürlich verlinkt. Genau. Du hast ja sogar bei dir sehr prominent quasi Backstage-Fotos und da kriegt man es, glaube ich, recht gut mit, dass das einfach ein Miteinander ist, einfach ein Team-Prozess und nicht einfach so eine One-Man-Show oder One-Girl-Show.
Nein, das soll auf keinen Fall sein. Nein, und ich habe noch keine Produktionen gesehen, wo das wirklich zum sauguten Ergebnis gekommen ist, wenn das irgendwie eine One-Man-Show ist, weißt du? Aber ich möchte noch mal ganz kurz zu deiner zweiten Frage zurückkommen, Martin.
Okay, ja.
Du hast mich gefragt, ob es einfach ist, dass man zu Assistenz, genau, also zu Fotografen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, einfach anschreiben. Einfach anschreiben. Und am besten ist dann, und das merke ich bei mir selber auch, wenn du gerade am Anfang von der Fotografie bist, dann sieht dich der Fotograf nicht als Konkurrenz. Also nicht so, der kommt mir was anschauen, ja, weil es ist ja auch oft einmal so, ja. Ertappt man sich ja auch. Sondern denkt man, der erinnert mich an mich, der ist so voller Leidenschaft und der will das unbedingt und komm, dann nehme ich so ein bisschen unter meine Fittiche und dann der hilft mir und ich lerne ihm vielleicht ein bisschen was und dann kommt man da wahnsinnig leicht rein. Schwieriger wird es dann, wenn du jetzt vielleicht schon ein paar Jahre selbstständig bist, weil dann kommt oft dieses Konkurrenzdenken. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man es vielleicht nicht haben sollte, aber ich möchte jetzt da lieber wen haben, der am Anfang steht, ja, und Feuer und Flamme ist und einfach alles aufsaugen will wie ein Schwamm, wie jetzt wen, der irgendwie schon jahrelang selbstständig ist.
Absolut, ja.
Irgendwie. Und nur ein Tipp, Hartnäckigkeit, unbedingt. Ich merke das, ich kriege ja auch, oder wenn ich mal wieder Assistenten suche, schreibe das meistens über Facebook aus und dann kriege ich wirklich, ich kriege sehr viele E-Mails, freue mich immer drüber, das sind dann wirklich teilweise ja, 50, 60, 70 Bewerbungen, die ja alle beantworte, aber öfters geht mal vielleicht was unter oder ich schreibe mal eine Woche nicht zurück, weil ich einfach auch da im Stress bin und dann denke mir, jetzt mache ich morgen und dann ist eine Woche vorbei. Und dann gibt es so Leute, die einfach hartnäckig jeden dritten Tag schreiben, haben Sie mein E-Mail bekommen? Ich würde wirklich sehr gerne. Und dann vielleicht einen Monat später, ich will ja nicht, dann schreibe ich dann oft zurück, ja, danke und Entschuldigung und lass den Kontakt da, ich halte dich voll gerne in Evidenz, wenn ich wen brauche oder so, dann melde ich mich voll gern. Und dann melde ich mich halt oft nicht, weil dann habe ich vielleicht schon irgendwen, ja, mit dem ich mich ein bisschen eingearbeitet habe. Und dann kommt halt einen Monat später nochmal eine E-Mail. Ich möchte nicht lästig sein, aber ich würde wirklich total gern, vielleicht bekomme ich ja mal die Chance. Also wichtig, und das imponiert mir auch total. Und das sind wirklich dann die Leute, die ich dann nehme. Weil ich merke, der hat ein Engagement dahinter, der will das wirklich, ja, der denkt auch dran. Und dann denke ich mir, okay, gut, kriegst du eine Chance, dann kommst du mit.
Mhm. Cool. Sehr cool. Also ist das jetzt bei dir weniger eben ein lästig sein und unangenehm, sondern wirklich halt der Wüst?
Genau, ich muss schon noch sagen, und da lege ich schon einen Wert drauf, Tom macht die Musik, ja. Also wenn jetzt wer anschreibt, Karin, wieso schreibst du nicht zurück, bist leicht arrogant, dann, na danke, ja, aber wenn jetzt da schreibt, liebe Karin, ich will nicht lästig sein, aber ich wäre echt total gerne mal dabei, weil es mich einfach voll interessiert, weil ich brenne für die Fotografie und. Ja, es ist eine ganz andere Art und Weise, wie man auf ihn zugeht. Und dann, sind das meistens die Leute, die ich dann nehme.
Ja, ist es jetzt so, dass du bei dir irgendwie gemerkt hast, dass für dich jetzt einfacher war beim Assistent suchen oder assistieren, dass du ein Mädel warst damals, und ist jetzt bei dir so, dass du jetzt lieber quasi Männer als Assistenten hast oder eher Frauen, oder ist das vollkommen egal?
Im Prinzip ist mir egal, also Männer sind mir deswegen ein bisschen lieber, weil es einfach schon viel um Zeugschleppen geht. Und ich habe auch schon Mädels gehabt, mit denen es super passt, die aber einfach viel schmächtiger waren wie ich. Und dann habe ich einfach ein schlechtes Gewissen, wenn ich das anpacke. Ja. Denke mir, mein Mädel, gib her, komm, ich trage mir das selber. Ja. Und das ist aber halt auch nicht Sinn und Zweck einer Assistenz. Oder für das will ich halt auch kein Geld zahlen, dass ich dann erst mein Equipment wieder selber schleppe. Ja. Es sollte mich ja entlasten. Und ja, von daher, aber ich habe auch schon super Mädels gehabt, die einfach nicht mit der Wimper gezuckt haben und sie da aufgeladen haben mit den Sachen und marschiert sind von Set zu Set. Ja. Also es ist immer total individuell. Was mir voll wichtig ist, ist, dass wer auf Zack ist und wer mitdenkt.
Ja.
Weil ich hab wirklich auch schon Assistenzen wieder abgebrochen, weil das waren einfach Schlaftabletten. Du hast ihnen jeden Schritt ansagen müssen, weiß ich nicht, ja, du weißt das eh selber auch von deinen Shootings, wenn's einfach ein bisschen mitdenken, ja?
Ja, das hilft gewaltig.
Ja. Und jetzt habe ich gerade einen ganz super Assistenten, den muss ich hervorheben, weil ich weiß, dass er sich das Interview anhört und weißt du auch kennst, der David Bichler.
Der David,
ja,
nee, oder?
Liebe Grüße.
Sehr cool. Liebe Grüße, David.
Ja, genau, liebe Grüße, David. Und mit dem habe ich auch das Shooting heute gemacht und cool. David ist für mich der Inbegriff eines Traumassistenten.
Weil, ja, der macht es ja auch schon öfter und länger.
Genau, der war schon mit vielen Fotografen unterwegs. David ist mega auf Zack, also ich möchte nur kurz sagen, was ihn auszeichnet, weil es einfach ein Beispiel ist für einen guten Assistenten. Er denkt mit, macht natürlich auch seine Erfahrung, ja. Er weiß, wenn wir jetzt zum Beispiel fertig sind, dann rennt er schon und packt das Equipment zusammen und lädt das Auto ein und wenn der Akku gar ist, dann geht er und steckt den Akku an, ja, dass sich der wieder auflädt. Das heißt, ich muss mich um diese Sachen nicht kümmern. Es ist für mich einfach eine mega Entlastung. Er hat aber gleichzeitig einen total ruhigen Ort, finde ich.
Voll, ja.
Ein total angenehmer Ort. Ich halte es mich zum Beispiel auch nicht aus, habe ich auch schon oft gehabt, weil dann, das sind halt meistens dann Mädels, so Quasselstrippen neben mir im Auto habe. Also die habe ich zum Shooting vor. Wir fahren eine Stunde hin und ich bin einfach vor dem Shooting eher ruhiger und sehr konzentriert und sehr fokussiert und gehe einfach im Kopf schon mal viele Sachen durch, ja, und will dann vielleicht die letzten 10 Minuten gar nicht mehr quatschen. Und viele haben das Gefühl nicht dafür, ja, dass es jetzt vielleicht Zeit war, wenn man das Gespräch so ausfadet, dass man vielleicht nur Minuten ein bisschen ruhiger mal ist oder so. Und die Texten, die dann halt zu, wo ich dann auch irgendwann einfach schon mal gesagt habe, ich brauche schon mal ein paar Minuten, weil es ist so kurz vom Job und ich muss mich jetzt konzentrieren. oder die mitten unterm Job, die Models kommen gerade ans Set, die fangen mal an, dass man erzählt von, keine Ahnung, von ihrem Freund und von den Autowaffen, vom Auto, von ihrem Freund, keine Ahnung, wo Nicht jetzt. Und ja, da ist der David super, also der ist einfach, also Assistent, guter Assistent ist für mich einfach eine achtsame Person, die an deiner Seite ist und einfach schaut, was brauchst du, was willst du und wie kann er dich entlasten.
Voll.
Und im besten Fall natürlich dein Equipment kennt und du sagst nochmal, das Licht und das Licht braucht man an dem und an dem und an dem Spot, in der und in der und in dem Winkel, auf der und der Leistung. Und der kennt sie aus und ich komme an Z und das Ding steht. Gibt mir die Kamera nur in die Hand, dann schlafe ich glücklich ein.
Ja, dann auf jeden Fall, ja. Cool. Wenn du jetzt am Set bist, gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist was, was du immer machst, also jetzt vom fotografischen Stil her?
Vom fotografischen
Stil? Was jetzt irgendwie, sag einmal, ich weiß, was, oder anders gefragt, gibt es ein Foto, wo du sagst, das erkennt man als ein Foto von dir?
Boah, das ist schwierig. Das muss die anderen Leute fragen. Also ich höre es schon öfters einmal, dass Leute sagen, das habe ich sofort gesehen, dass das von dir ist. Aber das sehe ich nicht. Da bin ich, glaube ich, betriebsblind. Die Frage kann ich da ganz schwer beantworten.
Ja.
Weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber für andere, für Außenstehende ist das oft klar. Also die Karin macht so kein Bild oder so. Aber ich konnte die Frage jetzt nicht beantworten. Nein. Keine Ahnung.
Ich meine, wenn man jetzt auf der Webseite schaut und da durch die Bilder durchschaut, da sieht man auf jeden Fall, dass es eine Bildsprache gibt, da vielleicht hätte es gesagt, ja, ich mache immer die Blende auf 2.8 oder
so,
das ist der Wahnsinn.
Achso, sowas machst du, ja, das ist kein Wahnsinn, ich mache die Blende total oft auf 2.8.
Ja,
schon. Nein, aber es ist total stilabhängig. Was der, also wenn du jetzt die BWD-Kampagne zum Beispiel anschaust, na gut, da sind auch ein paar 2.8er Blenden oder 3.2er Blenden dabei. Aber für Sachen sind natürlich Blitz, gell? Ich schaue schon auch oft, dass ich selbst beim Blitz irgendwie ein bisschen offenblendig bleiben kann, weil das, okay, jetzt komme ich zu deiner Antwort, weil es vielleicht doch ein Stilmittel von mir ist, dass ich einfach den Hintergrund immer ein bisschen in die Unschärfe schicke. Aber wie gesagt, ja, wenn du diese Kampagnen schon in der Dusche anschaust, ist das auch nicht, also kann man nicht verallgemeinern. Kommt immer drauf an, was vom Kunden gewünscht ist und wann ich, wie gesagt, diesen Blitz-Style, diesen Flash-Style irgendwie habe, dann bin ich auch nicht immer offenblendig unterwegs. Ja. Und dann ist das ein ganz anderer Bildaufbau.
Ja, das ist klar. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendwas. Gibt es irgendwas, was du sagst, wenn es dann nach der Aufnahme ist, was irgendwie, keine Ahnung, die Bildbearbeitungsgeschichte immer machst oder immer die RAW-Entwicklung oder so? Oder ist es auch wiederum, ich meine, wird wahrscheinlich auch wiederum kundenspezifisch sein.
Ja, ist auch kundenspezifisch. Was ich schon immer mache, natürlich nachschärfen ein bisschen. Und ich stelle mir so extrem auf die Gradationskurven. In der Mitte ein bisschen auf, links in der Ecke ein bisschen nach links unten, nach rechts unten. Einfach so ein bisschen, dass du einen schönen Kontrast reinkriegst. Das mache ich eigentlich fast immer, weil ich fotografiere ausschließlich im RAW. Und natürlich sind RAWs einfach immer ein bisschen flau. Ja? Und selbst wenn ich die Bilder einfach unretuschiert ausgibt, laufen die immer durch den RAW-Konverter und da wird immer geschärft und Minimum einfach Gradation gemacht. Damit das Bild einfach knackiger und frisch und entwickelt einfach ausschaut.
Voll. Ist bei dir dann jedes Bild in Photoshop oder sagst du hast Jobs, wo es einfach quasi natural und out of cam, also sagen wir out of RAW Converter.
Das ist auch geil, gell, das ist nur ein Wahnsinn, was im RAW Converter eigentlich passiert. Also ich mache nicht jedes Bild im Photoshop auf, zum Beispiel Reportagen oder so, ja, oder so Pressegeschichten, Firmeneröffnungen, ja, wenn ich irgendwo einen Kunden habe, der einmal eine Firmeneröffnung oder irgendwas, ist ja egal, so Pressegeschichten, Reportagesachen, die mache ich nicht im Photoshop auf. Also die laufen einfach beim RAW-Converter drüber, außer es ist irgendwas zum Begradigen oder irgendwas zum Außerretuschieren. Aber ansonsten läuft da ganz normale RAW-Konverter drüber mit ein paar Einstellungen, Tiefen, Lichter, Schärfen, Gradation.
Genau, was das Bild braucht sozusagen.
Genau, ein bisschen Sättigung auszunehmen oder was er braucht. Aber die werden dann in der Stapel, also werden dann Apfel A speichern und Danke wieder schauen.
Mhm. Cool, also das heißt, du arbeitest nicht in Lightroom, wenn du sagst, Apfel A speichern und
ja,
so.
Ja, ich hab drauf gehofft, dass du nicht auf den Punkt kommst. Weil ich mache mir das selber ein bisschen zum Vorwurf, dass ich nicht mit Lightroom arbeite. Ich nehme das wirklich seit Jahren vor, aber irgendwie schaffe ich es zeitlich nicht und habe dann immer wieder diese Ausrede, never stop a running system. Und ich habe meinen Workflow, er funktioniert halt einfach. Gell? Und ich denke mir, ja, wenn ich jetzt einfach wirklich viel Zeit hätte, dann darf ich mich da einarbeiten, aber im Prinzip alles, was ich im Lightroom machen kann, korrigiere mich, kann ich eigentlich in der Bridge auch machen.
Ist die gleiche Engine, eins zu eins.
Ja, okay.
Dann bin ich sage mal, vom Workflow ist Lightroom sicher besser als die Bridge, aber wenn es jetzt rein um die Engine geht, ist das eins zu eins das gleiche.
Ja. Und es funktioniert für mich eigentlich. Also ich brauche nicht lang. Und
ja.
Selbst meine.
Aber falls. Ja. Ich sage, falls du mal Zeit hast, ich kenne da einen Trainer.
Ja, echt? Ja, Martin, ich muss einmal zu dir kommen. Das war es echt einmal. Vielleicht tue ich das. Im Winter habe ich immer mehr Zeit. Bei mir ist Sommer immer wahnsinnig viel los. Frühling, Sommer, ja. Herbst und Winter ist eher ruhiger. Da fliege ich dann surfen und wenn ich dann zurückkomme, dann komme ich zu dir.
Cool. Ja, vielleicht fliege ich einfach mit surfen und ich mache das dann beim Surfen.
Das kommt man auch machen, ja.
Das hört sich cool an. Beim Leitrom an der Surfbrett.
Ja, vielleicht nicht an der Surfbrett, aber dann beim After-Beach am Abend auf der Dachterrasse.
Ja, das hört sich natürlich nur besser an.
Okay.
Bildbearbeitung machst du selber oder gibst du her?
Nein, mach alles selber. Mach alles selber. Da bin ich ja extrem pingelig. Also ich mag einfach alles aus einer Hand haben. Ich will sagen können, ich habe das von vorn bis hinten, ist das mein Werk. Es gibt natürlich auch Kunden, ja, größere Kunden, wo ich jetzt Kampagnen mache, die vielleicht irgendwie Composing draus machen. Oder die, keine Ahnung, die super mega Grafikabteilung haben mit den mega Retoucheure, ja, da halte ich mich auch gern und dankend zurück und die sagen einfach, bitte schick mir die Tiffs und wir machen den Rest und dann kriegen die Tiffs und da wird nichts gemacht an den Bildern, außer, wie gesagt, eben vielleicht ein bisschen Gradation.
Mhm.
Aber ansonsten, diese Standardsachen, die so eher so mein Hauptgeschäft sind, das mache ich alles selber.
Cool. Jetzt bin ich gerade auf der Fashion-Kategorie auf deiner Seite abbogen. Das ist ja doch irgendwas, was ein bisschen außergewöhnlicher ist. Wie kommst du zu solchen Sachen, gerade so mit Tieren und so?
Du, das sind eigentlich, wenn du jetzt auf das Woman of Vision und auf die Bohemian Rhapsody anspielst, oder auch Sex Fashion Show Peru, das sind eigentlich alles eigene Arbeiten. Und zwar, ich fange einmal an vielleicht mit diesem Fashion Shoot Peru. Ich habe einmal irgendwo online, ich glaube, das war die Brazilian Vogue oder ich weiß nicht mehr, in so Strecken habe ich gesehen, in so einem Bohemian-Style, hat mir voll gedacht, ja. Denke mir, wow, geil, ich will irgendwas in der Art auch machen. Und habe mir dann ein Model gesucht und eine Visagistin gesucht und war mit der Location noch nicht, habe noch nicht genau gewusst, wo die Reise hingeht.
Peru.
Also ja, Peru weiß ich schon, ja, aber wo findest du in Sevorchen am Attersee Peru? Das ist halt nicht so einfach, gell? Und einen Tag vor dem Shooting, also ich habe mir halt dann gedacht, naja, wir haben die Outfits, weißt du, wir haben das Styling, ist ja wurscht, dann kriegen schon irgendwelche Eckerl und Winkel, finde ich schon, die irgendwie vielleicht in die Richtung gängen. Ja. Sei es jetzt irgendwie so steppenartige Location-Schichten. Und einen Tag vorher ist mir eingefallen, dass der ehemalige Besitzer von meiner damaligen Stammdisco mittlerweile eine Alpaka-Zucht betreibt. Und da habe ich gedacht, ja, das war ja mega geil, ja, wenn ich diese Alpakas kriege. Und habe den angerufen und habe dem meine Idee geschildert und er war auch gleich voll dabei und somit habe ich zu seiner Alpaka-Zucht auf die Weide gedurft. Und es war natürlich cool. Voll cool.
Mhm.
Weil es halt auch nicht jeder kriegt, gell?
Ja, und voll.
Und auf solche Sachen.
Wie wichtig ist da für die, so generell gesprochen, so eigene Filmprojekte?
Eigene Projekte, wie wichtig das mir das ist?
Ah, Filmprojekte, Fotoprojekte.
Immer schon. ich mache doch gar keinen Film, ist mir sehr wichtig geworden. Also ich habe einmal eine Zeit lang nur Auftragskunden gehabt und einfach nur kackelt, ja, Tag und Nacht auf gut Deutsch. Und habe mir dann mein Portfolio angeschaut und habe mir irgendwie gedacht so, schau so meine eigene Bildsprache, ja, so wie ich jetzt von Anfang bis Ende was umsetzen würde, ohne von einem Art Director gesagt zu kriegen, okay, du musst aber auf den Bug aufpassen, die Models müssen links stehen, da brauchen wir das so Draht, da müssen wir auf das schauen, da bitte abgeschnitten, da das, da das, da das, ja. Bin ich draufgekommen, habe ich eigentlich fast nichts. Und wollte natürlich mit dem aussehen, was ich bin, und wollte ein Portfolio haben, dass ich meine Kunden sagen kann, hey, so schaut es aus, wenn ich freie Hand habe. Also so kann ich, ja, und so voll. Will ich. Ja. Und ich finde es ja total wichtig, dass man sich immer weiterentwickelt und vor allem auch sagt, in die Richtung will gehen. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Lifestyle-Kunden anziehen will, dann brauche ich Material, das in die Richtung geht, damit ich einem potenziellen Kunden einmal was vorlegen kann und sagen kann, schau, so könnte das ausschauen. Und so habe ich dann irgendwann einmal beschlossen, okay, mindestens eine freie Arbeit im Jahr möchte ich machen. Und habe das jetzt die letzten Jahre so durchgezogen.
Cool. Und das dann einmal so richtig mit allem Pipapo.
Ja, total.
Von Visagistin über, ja, Fashion, über was auch immer.
Also da bin da bin ich auch totaler Perfektionist. Also ich arbeite mir dann ein Konzept aus. Meistens ist ja nur irgendeine Idee einmal so kurz vorm Einschlafen. Ich denke mir, ah, okay, das könnte ich machen, locker lässig, Visagisten kenne ich genug, Models auch, passt, machen wir. Und dann wird das aber immer größer. Dann denke ich mir, weil ich bin ja schon so eine kleine PR-Marketing-Sau, wenn ich das jetzt so sagen kann. Und denkt man dann, naja, aber ich könnte es ja jetzt gleich größer machen und dann könnte ich gleich noch LTE anrufen, ob sie vielleicht dabei sein möchten und einen Beitrag drehen möchten. Dann könnt ihr das Magazin noch ausschreiben, ob sie es nicht drucken wollen. Und. Und irgendwann habe ich dann ein Riesenkonzept, ein Riesenteam, mega viel Stress, nur viel mehr, als hätte ich nur Auftragskunden. Wie natürlich dann ganz was Außergewöhnliches haben, es war nicht Absicht, aber es hat sich wirklich so ergeben, dass ich dann diese Greifvögel gekriegt habe, diese Alaskan Malamutes, die Zebras, also das ist mir dann irgendwie alles so ein bisschen zugeflogen in meinem Konzeptwahnsinn. Und dann habe ich es natürlich, wollte es dann so gut wie möglich machen und so groß wie möglich aufziehen und den größtmöglichen Nutzen für mich und für mein Team auszuziehen, weil es kriegt ja keiner Geld dafür. Ja.
Also ist es dann TFP?
Genau. Das muss ich auch so sagen, also es kriegt bei diesen freien Projekten, kriegt keiner vom Team ein Geld, aber es kriegt jeder die Fotos für das Portfolio und ich schaue natürlich auch für mein Team, dass die einfach dann auch einen PR-Nutzen wenigstens davon haben. Und so haben wir es gehabt bei Woman of Vision, das war die Annika Grill, das war die aktuelle Miss Austria damals. Das war natürlich ein Aufhänger, da war LT1 dabei, das war dann in der Oberösterreicherin, war ein Nachbericht. Dann haben wir letztes Jahr diese Bohemian Rhapsody gemacht mit die Zebras. Da habe ich die Marlene Haubenballer aus Wien, die Ex-Miss Miss Vienna. Ein wunderhübsches Mädel, wie ich finde. Und da war auch LT1 dabei, die haben einen super Beitrag gemacht. Ob das der Uli Wright in der Redaktion von der Oberösterreicherin vorgeschlagen, die wiederum hat mir 3 Doppelseiten gegeben in dem Magazin Unser Salzkammergut, wo auch das ganze Team angeführt wird, wo ich einen super geilen Nachbericht gehabt habe, Making-of-Fotos drinnen waren. Und das hat natürlich voll den Wert, gell? Wenn du denkst, hey, was kostet sonst so eine Anzeigenschaltung, also wenn du das umdrehst, was kostet eine Seiten Werbeschaltung, ja, oder 3 Doppelseiten? Ja. Und somit haben sie, ja, Content gehabt und haben das cool gefunden und ich habe für mich und für mein Team super PR gehabt.
Voll cool. Voll cool.
Jetzt muss ich mal bei meinem Spritzer trinken, Martin.
Mach das. Ich werde es nicht weiter sagen.
Danke.
Cool. So zwecks Inspiration und so, wo ist da was her, wenn du jetzt gerade eben an Zebras oder andere Tiere denkst?
Also
meine, das wird ja nicht nur in irgendeinem Spritzer oder anderen Alkoholraum.
Nein, also, dass die Tiere dabei waren, das ist wirklich aus meinem eigenen Chaos, aus meinem Kopf entsprungen, ja. Also, es war so ein fortführendes Ding. Aber generell meine Inspirationen, das kann echt alles sein. Ich habe ja selber auch schon mal drüber nachgedacht, weil die öfters einmal kommt, die Frage, aber es ist wirklich das alltägliche Leben, das kann ein Plakat sein, wo ich vorbeifahre, das kann eine Musik sein, das kann ein Instagram-Foto sein, das kann ein Werbespot sein, das kann ein Film sein, das kann ein Gespräch sein, das kann ein philosophischer Ansatz sein, das kann ein Spruch sein, das kann wirklich alles sein.
Cool. Wie wichtig, weil du gerade gesagt hast, Instagram, wie wichtig sind Social Media im Allgemeinen und Instagram im Speziellen für dich?
Also Social Media finde ich extrem wichtig, weil es einfach heutzutage, wenn du keine Präsenz hast auf diverse Social Media Kanäle, bist du quasi nicht am Leben als Unternehmen.
Nicht
also
dran,
es,
ja.
So sehe ich es halt irgendwie, weißt, das läuft wirklich extrem viel. Und auch wenn viele sagen, Facebook ist mittlerweile tot, du glaubst das nicht, wie viele Kontakte und wie viele Jobs ich über Facebook generiere. Nach wie vor. Und zwar läuft es gar nicht so, dass mir die direkt über Facebook anschreiben, aber ich frage ja öfters, gerade bei Neukunden, wie sagt sie auf mich kommen, weil ich es einfach immer spannend finde, wie die Verstrickungen sind. Und die sagen,
ja,
Mai, du hast einmal vor Jahren, keine Ahnung, eine Hochzeitfotografie von einer Freundin von mir. Dann habe ich mal deine Seiten angeschaut und ich arbeite in dem und dem Unternehmen und ich habe deine Fotos cool gefunden und ich folge dir jetzt schon seit ein paar Jahren. Und das gefällt mir, was du machst. Und dann hat irgendwie mein Chef gemeint, wir brauchen neue Kampagnen-Shots.
Ja.
Und dann bist mir du eingefallen. Weißt? Und so ist das oft. Also das ist gar nicht so one-to-one, sondern das geht oft über ein paar Ecken. Und aber mittlerweile die Reichweite relativ niedrig ist oder die geglaubten Interaktionen oder die sichtbaren Interaktionen, sagen wir so, es sind so viele stille Beobachter auf Facebook. Ich werde so oft angesprochen auf irgendwelche Beiträge, wo es mich direkt schreckt, wo ich sage, woher weißt denn du das? Ja, Facebook, habe ich gesehen. Und die liken nie, die kommentieren nie, es sind einfach nur stille Beobachter. Aber sie sind
ja, da gibt es wirklich viel, das stimmt.
Ja, total. Total. Also ich finde, ich mache das weiter, egal was für Reichweite und wenn ich gar keine Likes und gar keine Kommentare mehr habe. Ich mache das weiter, weil mir macht es auch Spaß. Also ich finde das ganz cool. Gerade Facebook ist mir halt nur vertrauter wie Instagram. Instagram mache ich jetzt gerade erst seit 1,5 Jahren. Habe mich da eher widerwillens dazu überreden lassen, dass ich meinen Instagram-Account mache. Das hat mir gesagt, ein Anfang 20-jähriger Surfer in Marokko, den ich da getroffen habe, sagt er, wie hast du auf Instagram? Ich habe kein Instagram. Du bist Fotografin, hast kein Instagram. Du gibst dich quasi gar nicht. So, okay. Und ja, das war echt so, jeder, der irgendwie auf was hält, also ich merke schon, es ist extrem die Generation nach mir jetzt, also die zwischen 20 und 30, bin ich so ganz knapp über 30. Und also gerade diese Anfang 20, Mitte 20-Jährigen sind halt einfach full on Instagram.
Voll.
Mega, extrem. Und also wie gesagt, ich habe jetzt einen Instagram-Account, ich pflege den auch. Ich habe jetzt da vor kurzem mit diesen Stories angefangen. Das war nicht, ich muss das ganz ehrlich sagen, Martin. Ich habe mir dieses Interview, das du geführt hast mit der Verena
Mantragora.
Genau. Übrigens, liebe Grüße, sehr sympathische Kollegin, wir kennen uns auch nur von Facebook. Auf jeden Fall hast du dir auch irgendwas über Instagram-Stories Stories gefragt. Und ich denke mir, Instagram-Stories, was ist denn das? Aber habe das mir angeschaut, was das ist. Aber ich dachte, ja, heiliges, muss ich da auch noch mitmachen. Ich habe mir die Sachen angeschaut und habe den Sinn davon vorher echt überhaupt nicht verstanden. Ich denke mir, hey, da filmen sich die Leute. Weiß ich nicht, wie sie was trinken, dann fühlen wir uns die Fies, wo es irgendwo hingängen, und dann das Essen und irgendwelche Boomerangs, wo es Augen aufschlagen, Augen niederschlagen. Und ich sitze da und schaue mir das 10 Minuten an und denke mir, ey, wo ist jetzt der Mehrwert für mich? Warum soll ich mir das anschauen? Warum soll ich von meiner kostbaren Zeit mir das jetzt einziehen? Und dann habe ich schon noch andere Stories auch gesehen. die einfach interessant sind, von diverse Fotografen, die wirklich die ein bisschen mit ans Set nehmen, die auch ein bisschen was sagen. Und das habe ich dann ganz cool gefunden. Und ja, jetzt bin ich sowieso, jetzt bin ich da auch voll dabei. Also ich mache auch Boomerangs und die ganze
Geschichte. Oh ja, das ist volle Programm.
Jetzt voll dabei.
Das ist cool. Hast du bei deinen Instagram-Fotos, schaust du da jetzt eher auf irgendeinen Stil oder irgendwelche Foto, keine Ahnung, was du durchziehst, oder ist es einfach so nach Lust und Laune?
Nein, im Prinzip schaue ich, dass ich mehr eben diese Geschichten, die ich gern nun mehr leben würde, ja, im Jobtechnischen, das sind einfach diese Lifestyle-Sachen, dass ich die eigentlich mehr poste. Und ich habe auch schon gemerkt, gerade wenn ich so Surf-Lifestyle-Geschichten poste, die haben die meiste Reichweite. Also da kriege ich die meisten Likes, die meisten Kommentare, und wenn ich jetzt, keine Ahnung, Schallungen posten würde, interessiert das einfach nicht.
Das ist einfach ein anderer. Nicht so das Lifestyle-Thema für Instagram.
Es ist einfach ein anderer, du hast andere Zielgruppen, du postest irgendwie auf Instagram anderen Content, wie ich es jetzt zum Beispiel auf Facebook mache. Also Facebook mache ich schon regelmäßig, dass ich einfach meine Jobs präsentiere, die irgendwie so in meinem Daily Business sind. Und auf Instagram mache ich das eher so, das, wo ich gern hin will, wo ich gern noch mehr davon hätte.
Cool. Zum Thema, wo du gerne hin willst, hast du irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche fotografischen Größen,
Größen, das heißt, mein Wind aus die Segel genommen. Ich habe nämlich drüber nachgedacht und bin draufgekommen, Pippi Langstrumpf und Buddha waren eigentlich so meine Vorbilder.
Oh verdammt, sorry, also streich mir das einfach raus.
Nein, aber ich habe, es ist schwierig. So richtig, also mir fällt da nur spontan einer bzw. zwei ein, das sind auch Fotografen, das habe ich vorher in meinem Werdegang vergessen, bei denen war ich auch noch. Und zwar ist das der Michael Müller von den KME-Studios aus Rosenheim. Das ist ein irrsinnig cooler Typ und macht mega lässige Lifestyle-Fotos. Mhm. Und eine ganz natürliche Bildsprache, kann wahnsinnig gut mit Available-Light und mit Reflektoren, Sweater und diese Geschichten umgehen, kann aber super geil blitzen, wenn er will. Also den finde ich wirklich mega. Ich habe das Glück gehabt, dass ich dem eine Zeit lang assistieren habe dürfen, war mit dem Afi unterwegs, Lissabon, Dolomiten, Mallorca, haben wir einige Produktionen gemeinsam gemacht. Und der Michi ist einfach auch so ein Lebermensch. Also die tun mir immer leichter, wenn ich ihn persönlich kenne, dass ich den wirklich dann als ein Vorbild deklariere. Und er ist einfach ein super geerdeter, lässiger Typ. Ja. Der hat seinen Produktionsbus, wo er am Vortag noch aufs Oktoberfest geht und da legt er sich mit seiner Lederhose noch rein und um 6 in der Früh geht der Flieger. So ungefähr. Und dann gibt es noch den Mario Entero aus Fuerteventura, das ist ein Kollege von Michi, mit dem habe ich auch schon zusammenarbeiten dürfen, er macht viel so Motion-Geschichten, ist aber auch in der Fotografie, auch in dieser Lifestyle-Linie. Und er und der Michael Müller machen ganz viel diese Maloya-Kampagnen, ich weiß nicht, ob du das was sagt, Maloya, das ist so Outdoor-Sportsbekleidung. Und du musst dir das einmal anschauen, also das ist ein Gedicht, die Fotos sind echt ein Gedicht, also da ist, keine Ahnung, irgendein Model oder einfach ein Charakter in der Kletterwand, mega geiles Licht, dann hast du gegenübergestellt den Regentropfen im Makro mit dem Gegenlicht von dem Sonnenuntergang, einfach komplett weird, aber mega schön, also wirklich eine Story, und das imponiert mir dann so, wenn du da einschlupfen wirst in diese Bilder, ja? Und dann denke ich mir, Hut ab, dann ist der Job einfach so mega geil gelungen. Wenn du da einschlupfen wirst und du willst alt sein, dann hast du einfach ein Lebensgefühl vermittelt und dann kannst du einfach nur auf die Schulter klopfen und sagen, ja, geiler Job.
Voll.
Und ich muss auch dazu sagen, der Mario Entero hat mich deswegen auch so inspiriert oder ist deswegen auch ein Vorbild von mir. Für mich war jahrelang so das große Ziel, einmal eine Roxy-Kampagne fotografieren. Ja, wenn man so größenwahnsinnig ist und einfach große Ziele hat, eine Roxy-Kampagne. Sagt der Roxy was? Diese Surf-Lifestyle-Marken?
Ich denke schon, ja.
Billabong, Quicksilver, Roxy gibt es
ja, ja.
Die haben auch immer mega schöne Lifestyle-Kampagnen. Also wirklich mega geil. Und das war halt immer so, dass ich mir denke, boah, da, das einmal fotografieren oder in die Richtung. Und dann sitze ich mit dem Mario Interior im Auto und fahre von einem Job heim. Und wir unterhalten uns so und ich habe den natürlich auch total ausgefragt über sein Leben als Fotograf und wollte das alles wissen. Und dann erzählt mir ja, dass er für Roxy fotografiert. Ich hab mein Glück nicht fassen können, dass ich mit dem jetzt in einem Auto sitze, 7 Stunden lang und den alles fragen kann, was mir jetzt einfällt. Und habe dann auch alles gefragt, was mir eingefallen ist. Hey, und mir ist wirklich so überrascht, der hat einen niedrigeren Tagessatz wie ich gehabt. Obwohl der für mich irgendwo da oben steht, ja, vom Stockerl, von seiner Arbeit her. Und sagt, hey Karin, was will ich? Ich bin den ganzen Tag am Strand, bin mit netten Menschen umgeben, ich mache das, was mir Spaß macht. Ist doch easy. Weißt? Und das, der hat das so gesagt. Und das war auch wirklich was, was ich mir fürs Leben irgendwie mitgenommen habe. Das hat mir einfach auch menschlich total imponiert. Der war auch so am Boden und ja, dann gesagt, hey, wir haben einfach so ein Maßen, was wir machen, das ist was uns Spaß
macht. Sehr geil.
Ja, voll. Und nicht irgendwie, ja, ich bin der Größte und ich habe da jetzt einen Tagessatz von, weiß ich nicht, 8.000 Euro, weil das sind ja die Rechte für Roxy und muss ich verkaufen. Und so irgendwie gar nicht, weißt. Es waren einfach auch wieder eine Seite, ja, die mich einfach imponiert hat, dass wer in meinen Augen so groß ist und dann trotzdem aber das so lebt, weißt. Ja, war sehr, sehr spannend, sehr inspirierend.
Das auf jeden Fall, ja.
Und?
Wobei, so wie es bei dir jetzt da ist, was du sagst, du kommst halt von irgendwelchen Shoots von Amerika zurück, weil du sagst, ja, mei, das gibt es da halt jetzt nicht so dort.
Aber das musst du
dann. Und verzichtst wahrscheinlich irgendwo auf Kohle, aber hast du halt dann wirklich das, was, wo voll, das Herz halt schlägt.
Voll. Aber du musst die Erfahrung einfach irgendwann, also das ist so wichtig, weißt du, weil wenn dir das wer sagt, dann ist das einfach nur, sind es nur Worte. Aber du kannst das nicht spüren. Und wenn du die Erfahrung einmal machst, wenn du deinem eigenen Leib erfährst, wie sich das angespielt, dann ist das proofed. Dann kannst du einen Hackel drunter machen. Dann hast du eine Lektion fürs Leben. Und schon auch deswegen hat sie sich voll ausgezahlt, ja, diese Zeit. Und ich muss dir noch was sagen, also wenn es um Inspirationen geht, schaut euch bitte mal Spotlight Magazine an. Production Paradise, People, Lifestyle, Photography and Motion. Sagt ihr das was, Martin?
Ja, natürlich.
Ja, mega. Mega. Wenn ich diesen Newsletter kriege, ich muss das E-Mail-Programm zumachen und ich muss mich geißeln, dass ich da jetzt nicht reinschaue, weil ich weiß, ich hänge da jetzt über 2 Stunden und muss mir jede Webseite anschauen und jedes Bild analysieren. Aber da sind doch so mega geile Arbeiten dabei, oder?
Voll.
Also das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir wahnsinnig viel Inspiration raushole, wo ich sehr viel Bewunderung für diese Kollegen und Kolleginnen hege.
Ja, definitiv.
Voll,
ja.
Extrem. Einfach auch technisch so perfekt umgesetzt.
Voll. Voll, voll, voll. Anders kann man es gar nicht sagen.
Ja.
Und weil es auch schön ist, man braucht da, ich meine, gerade jetzt zum Beispiel bei Production Paradise sind ja wirklich einige Österreicher dabei, aber so allgemein gesehen, das merke ich jetzt auch mit dem Podcast, es gibt immer verdammt viele Kollegen aus Österreich, die wirklich gutes Zeug machen.
Ja, den man aber so nicht am Schirm hat, gell?
Überhaupt nicht,
weil sie auf deiner Startseite und in deinem Feed nicht auftauchen. Nein, es gibt wirklich sehr, 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 sehr gute Leute.
Voll. Cool. Cool, cool. Haben wir irgendwas vergessen, was wir nur unbedingt erwähnen müssen?
Weißt du, Martin, das musst du sagen.
Weil du da andersrum gefragt, wenn jetzt wer heute aus der, wo er immer rauskommt, aus irgendeiner Schule oder irgendeinem, was er immer, und sagt, er will Fotograf oder Fotografin werden,
ja.
Was darf demjenigen so als Gedanken mitgeben?
Mach's unbedingt. Wenn es das Voraussetzung, du musst es wirklich wollen. Also es ist nicht einfach, aber es ist durchaus total machbar. Gerade heutzutage, ich meine, das Gewerbe ist offen, es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss einfach wirklich den Willen haben und vor allem, du musst ein Durchhaltevermögen haben, weil die ersten paar Jahre, wenn du das wirklich langfristig machen möchtest und wirklich langfristig davon leben möchtest, dann musst du einfach wirklich was aufbauen. Und nachdem das Gewerbe offen ist, gibt es einfach, sprießen es wie die Schwammerl aus dem Boden außer die Fotografen. Und es gibt einfach so viele Fotografen mittlerweile und du musst ein Konzept überlegen, du musst einfach smart sein. Du musst ein Business aufbauen. Also, ich finde, guter Fotograf, es gibt einfach so viele gute Fotografen, die aber nicht erfolgreich sind, weil sie sich nicht vermarkten können. Also genau. Du darfst einfach diese unternehmerische Seiten und dieses wirtschaftliche Denken darfst du nicht außer Acht lassen. Neben deiner Kreativität und neben deinem schöpferischen Tun oder whatever. Aber es ist mindestens genau so wichtig, ist die unternehmerische Seiten, das Marketing, wie die du verkaufst, wie die du persönlich entwickelst, dass du auf Kunden zugehst, dass du Kunden an Land ziehst, dass du Kunden bindest, dass du Kunden hältst und so weiter und so fort. Das gehört einfach so viel dazu. Und denen, ich darf denen einfach alle raten, hey, so, schreibt oder ruft so viele Fotografen wie möglich aus, sucht euch im Internet aus, wer gefällt euch, also wo gefallen euch die Arbeiten. Und meldet euch dort und versucht, dass da reinkommt und assistiert so viel Fotografen wie möglich. Nur dann kriegt man ein Feeling für den Alltag von einem Fotografen auch. Und du sitzt mit einem Fotografen immer in einem Auto und fährst irgendwo hin. Du kannst den ausquetschen. Ja? Ich habe das auch jahrelang gemacht. Und das ist so interessant. Und dann kriegst du erst wirklich einmal ein realistisches Berufsbild, finde ich.
Also ich habe ja gerade von außen ist ja super coole Fotos von meistens halbnackten Frauen.
Genau, mit die fotografieren alle nur die geilsten Models in Business, oder? Tag und Nacht. Und trinken Champagner und keine Ahnung was.
Genau, nein.
Nein, so ist es nicht, leider.
Ja, leider nein.
Genau, dass man da ein realistisches Bild kriegt, genau. Ist das ja. Die beste Ansatz.
Voll. Cool. Wenn die Zuhörer jetzt von dir Fotos sehen wollen, wo schauen sie am besten noch? Ich habe gehört, du hast eine Website.
So, sag es. Also unbedingt bitte auf meine ganz neue Relaunch-Webseite, und zwar ist die www.karinloberger.com. Dann könnt ihr mich finden auf Facebook unter Karin Loberger Photography, also www.facebook.com/Karin Loberger Photography. Oder auf Instagram, auch unter Karin Loberger Photography.
Genau, alles zusammengeschrieben. Wird natürlich alles verlinkt und ist in die Shownotes zu finden.
Vielen herzlichen Dank.
Cool. Dann, Karin, ich glaube, wir haben jetzt wirklich relativ viel von deiner Fotografie und deinem Leben durch. Wir haben, glaube ich, relativ einen coolen Einblick gekriegt in deine Fotografie und deine Ansätze.
Das freut mich, danke. Schon lange nicht mehr so viel durchgeredet.
Und... Ja, siehst du. Und dann einfach sagen, wenn uns jetzt nichts mehr einfällt, was wir unbedingt sagen wollen.
Ja.
Und ich glaube, wir haben es wirklich gut durch. Dann können wir uns jetzt hochoffiziell verabschieden von den Zuhörern.
Ja, super. Danke fürs Zuhören.
Genau. Also ja, danke für eure Zeit und fürs Zuhören. Danke nochmal, Karin, für deine Zeit.
Danke, Martin.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal bei der Bildbesprechung. Also dann, ciao.
Ciao.